Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ernährung Plus. Und das heute ist keine ganz normale Folge, zumindest was die Zahl angeht. Es ist nämlich die 50. Folge. Manon, wir haben Jubiläum. Hallo erstmal.
Hallo Marc. Ja, das ist der absolute Wahnsinn. 50 Folgen schon, also 49 ja schon und heute die 50. Und wir haben so wahnsinnig viele spannende Dinge gehört und so viele tolle Sachen gelernt in diesen Folgen und auch ganz viel, was ich mitnehmen konnte für meinen Arbeitsalltag. Super Kontakte, super Referenten, mit denen wir gesprochen haben. Von daher auf zu den nächsten 50 Folgen.
Genau so sieht's aus. Genauso machen wir das. Und ich erinnere mich ja auch an viele spannende Sachen, angefangen über das Insektenrestaurant bis hin zu Zukunftsgeschichten. Und auch heute haben wir wieder ein spannendes Thema, was auch was mit Zukunft zu tun hat. Und zwar geht es heute um den Essalltag der Zukunft. Manon, hast du da ganz spontan eine Idee, was sich da vielleicht in Zukunft ändern könnte und vor allem auch warum?
Also ich glaube, aber vielleicht ist das auch ein bisschen bei mir der persönliche Touch, dass wir wesentlich mehr pflanzenbasiert auch essen werden. Also wie gesagt, vielleicht hat das auch damit zu tun, lieber Marc, dass wir uns so viel auch damit beschäftigt haben in den letzten Folgen, was da alles so passiert, auch mit der Fermentation, mit den Alternativen, woran so geforscht wird. Aber das könnte ich mir vorstellen, das ist noch so ein großes Feld, wo der ein oder andere sich noch überzeugen lässt, das auch in Zukunft häufiger zu genießen.
Ja, vielen Dank schon mal für deine Einschätzung. Und jetzt haben wir auch heute wieder eine Expertin, die uns das Thema tatsächlich richtig erklären wird. Und zwar heißt unsere heutige Expertin Frau Professor Rückert-John.
Frau Professor Dr. Rückert-John ist Soziologin an der Hochschule Fulda und beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen unseres Ernährungshandelns. Sie forscht unter anderem dazu, wie sich Alltagsroutinen, soziale Normen und Nachhaltigkeitsfragen auf unser Essen von morgen auswirken. Mit ihrem Blick auf soziale Strukturen zeigt sie, warum der Essalltag der Zukunft weit mehr ist als nur eine Frage neuer Technologien oder Trends.
Hallo!
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 Zunächst einmal, glauben Sie, dass sich unser Essverhalten eigentlich überhaupt ändern wird in den nächsten Jahren oder bleibt alles so, wie es ist?
Na, erstmal würde ich sagen, Wissenschaft glaubt nicht, sondern befasst sich eben auch mit Wissen und generiert Wissen, neues Wissen, anderes Wissen. Und insofern wissen wir auch darum, dass sich Essverhalten verändert. Ja, das verändert sich. Und das wissen wir aus Interviews, Befragungen oder auch Verzehrserhebungen. Und wenn wir mal so ein Beispiel dahernehmen, und wir hatten ja gerade von Frau Struck auch gehört, die pflanzenbasierte Ernährung wird möglicherweise noch stärker an Fahrt aufnehmen. Dann kann man das am Pendant, eigentlich am Fleischverzehr, sehr gut zeigen, dass wir also in den letzten Jahren einen deutlichen Rückgang in Deutschland zu verzeichnen hatten, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in der EU. Und wenn wir nur mal zwei Zahlen nehmen, dann sieht man 2018, noch vor der Corona-Pandemie, lagen wir da bei 61 Kilo pro Kopf pro Jahr. Und jetzt in den vergangenen Jahren ging das also bis auf 51,6 Kilo runter. Aber wir sehen auch, das ist auch sehr spannend, dass komischerweise in 2024 das wieder an Fahrt aufgenommen hat. Also es sozusagen auch wieder eine Zunahme gibt. Nämlich wir liegen Blick aufs letzte Jahr bei 53,2 Kilo pro Jahr. Und da sieht man, ja, es gibt Wandel, es gibt Veränderungen, aber diese Veränderungen sind auch nicht zwingend geradlinig und immer in eine Richtung. Ne? Also es gibt da durchaus Dynamiken und Wellen, die wir da beobachten. Aber ganz klar, es gibt Veränderungen.
Was würden Sie denn sagen, welche Faktoren da eine Rolle spielen? Also warum wir so essen, wie wir essen, warum sich unser Essverhalten ändert? Weil Essen hat ja auch wirklich viel mit Kultur, mit Traditionen zu tun. Also hier in Berlin wird ja auch viel das Zuckerfest zum Beispiel gefeiert. Welche Faktoren spielen da Ihrer Meinung nach eine Rolle?
Also ich würde vielleicht mal mit dem, bevor ich zu Veränderungen, zu Wandel komme, auch zu den Traditionen und zu den Gewohnheiten kommen und da ansetzen, weil Wandel ist nicht ohne Kontinuität auch zu begreifen als so ein Gegenspieler, wenn man so will. Ja, also es geht auch um Reproduktion von Strukturen im Essalltag, ja? Also die Routinen, die Gewohnheiten, die manchmal vielleicht doch so, ja, uns hindern, auch Wandel eben anzustreben. Aber die sind eben ganz wichtig und die müssen wir eben auch mit in den Blick nehmen, wenn wir über Wandel und vor allen Dingen beabsichtigten Wandel auch sprechen, weil diese Routinen und Gewohnheiten uns im Ernährungsalltag eben auch Strukturen geben und damit auch Sicherheiten und vor allen Dingen auch eine Ordnung. Und das macht natürlich so ein konservatives Element gerade im Bereich des Essens und der Ernährung aus. Und da wünschen wir uns vielleicht manchmal in schnelleren und eben Wandel auch in eine bestimmte Richtung. Aber diese Routinen, Gewohnheiten haben eben auch wichtige soziale Funktionen und sind deshalb eben auch nicht zu unterschätzen. Ne? Also sozusagen, die können auch dann Reaktanzen, Beharrlichkeiten eben aufrufen und eben auch den Wandel eben behindern. Insofern kann man sagen, ja, Wandel ist ohne Routinen nicht denkbar. Aber wenn wir jetzt nochmal darauf schauen, wovon hängt ein Wandel nur ab, muss man natürlich sagen, dass es ein sehr komplexes Einflussgefüge ist, ne, was Wandel ausmacht und das auch zwischen ja ganz individuellen oder gesellschaftlichen Faktoren zu unterscheiden ist. Also individuell kann man sich eben vor Augen führen, hat natürlich Alter, die Bildung, aber auch das Einkommen, aber auch das Geschlecht oder bestimmte Geschlechterrollen, Erwartungen, wer hatten sich eigentlich um Essen und Ernährung zu kümmern, hat das natürlich einen großen Einfluss darauf auch, wer verändert sich, wer ist bereit, sich wie zu verändern. In der Forschung ist auch gut belegt, dass biografische Anlässe, so Umbrüche eben so Trigger sind. Man kann das auch als Gelegenheitsfenster für Veränderungen bezeichnen. Also allen voran natürlich auch Krankheit. Das ist natürlich so ein bisschen destruktiv, wenn man sagt, so muss das Kind muss erst in den Brunnen fallen, bevor was passiert. Aber Krankheit ist da natürlich auch so ein Anlass. Aber auch die Geburt von Kindern oder die Familiengründung oder auch ein Umzug vom vielleicht ländlichen in den städtischen Raum. Und das zeigt auch, das führt dann zu der gesellschaftlichen Komponente, wo man ja auch zunehmend mehr im Kontext von Ernährungspolitik erkannt hat in den vergangenen Jahren, dass es auf die Verhältnisse und Ernährungsumgebungen ankommt, die eben auch sogenannte Ermöglichungsstrukturen für einen Wandel bieten. Ne? Und vielleicht kommen wir dann über auch sowas wie die außerhäusliche Ernährung, Gemeinschaftsverpflegung, die eben so eine Ernährungsumgebung darstellt, auch zu Ernährungspraktiken, die über diesen Umweg so gesehen dann Einzug auch in den Privathaushalt finden. Ne? Also dass man da was erlebt hat, was probiert hat, was dann toll war, was lecker war und was man dann also auch mal in den eigenen vier Wänden ausprobiert. Also insofern ist es komplex und es ist aber ein Wechselspiel, auch ein Bedingungsgefüge eben von individuellen Faktoren, aber auch, so wie ich es ja gerade deutlich gemacht habe, von gesellschaftlichen Einflussfaktoren, wo wir eben auch ein Stück weit ja Einfluss nehmen können und darüber steuern können.
Wo wir jetzt gerade bei den, sage ich mal, nicht beeinflussbaren Themen sind oder nur begrenzt beeinflussbaren Themen, wie verändert sich denn unser Essalltag, wenn zum Beispiel Wasser, Energie oder auch bestimmte Rohstoffe knapp werden? Das ist ja auch heutzutage ein ganz wichtiges Thema und das sind ja Faktoren, die wir nicht direkt beeinflussen können.
Das erleben wir ja in der Gegenwart sehr massiv, ne? Und da sind es natürlich ganz unterschiedliche Einflussfaktoren, wie Sie eben sagten, klimatischer Natur, aber auch Rohstoffknappheiten durch Kriege, ja, zum Beispiel, wenn wir an den Ukraine-Krieg denken, ne? Also Knappheiten und das beobachten wir ja, führen ja nachweislich auch häufig zu Preissteigerungen, ne? Also das ist dann ein großes Problem, ein großes Thema. Vielleicht könnte man auch sagen, so ein bisschen positiv gewendet, Knappheiten führen auch zu Begehrlichkeiten, ne? Und vielleicht auch nochmal positiv gewendet unter Umständen auch zu Wertschätzung, ne? Also wenn wir sozusagen knappe Güter haben, klar, sie sind teuer, aber vielleicht wären sie dann auch anders wertgeschätzt. Aber das ist natürlich nicht das, worauf wir hinaus wollen, sondern die Kehrseite ist natürlich auch aus einer sozialen Sicht, dass soziale Ungleichheiten eben reproduziert und verstärkt werden. Also wenn wir das Thema auch nochmal uns anschauen, Ernährungsarmut ist ja im letzten Jahrzehnt auch in Deutschland zu einem Thema avanciert, wo man sagen kann, ja, wir nehmen so etwas eben war, auch öffentlich war, was eben ja auch ein großes tabuisiertes Phänomen und ein Thema ist. Also weil es eben auch so gewisserweise ja grotesk ist, dass es Armut im Wohlstand und im Überfluss gibt. Also wenn man Deutschland als auch eine Wohlstandsgesellschaft charakterisieren möchte. Und vielleicht nochmal, um eine Zahl einzubringen, hatten wir eben 2023 laut Statistischem Bundesamt auch 6,9% der Bevölkerung oder umgerechnet 5,7 Millionen Menschen in Deutschland, die von erheblicher materieller und sozialer Ernährungsarmut oder von Entbehrungen betroffen waren. Ne? Und auch das korreliert dann wiederum mit sozialen Merkmalen wie Bildung, weil es trifft dann eben auch die, letztlich auch die eh schon benachteiligten, sozial benachteiligten, die dann hiervon betroffen sind und auch die Zunahme der Bedürftigen an den Tafeln. Ne? Das kann man auch immer noch mal so als so ein Indikator dafür anführen. Sehen wir eben auch, dass es seit Beginn auch des Ukraine-Kriegs eben massiv steigt, also dass die Nachfrage an den Tafeln extrem steigt und dass es mittlerweile ja so Schätzungen, Zählungen gibt, dass es 1,6 bis 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, die bedürftig sozusagen sind und von den Tafeln Gebrauch machen müssen.
Jetzt gibt es ja Empfehlungen zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dass wir mehr saisonal und regional uns ernähren sollen, auch gerade wegen der Rohstoffknappheit, wegen Klimawandel. Jetzt haben Sie gerade das Thema Preis eingebracht. Eigentlich, wenn ich jetzt mal so im Supermarkt mich umschaue, widerspricht sich das ein bisschen, weil das Regionale, auch das Pflanzenbasierte ist manchmal teurer. Gerade die Ersatzprodukte, weil da ja auch eine große Technologie dahinter steckt, als das Original, also als das Fleisch. Saisonal, wenn ich mir anschaue, wie viel Erdbeeren kosten im Moment. Also sind das überhaupt Empfehlungen, die durchsetzbar sind oder ist das nicht so ein bisschen an der Realität der Menschen aktuell vorbeigeredet?
Also Empfehlungen, die vielleicht nochmal so ein bisschen grundsätzlicher, die eben mit müssen und sollen und Erwartungen eben verbunden sind, sind natürlich schwierig, ne? Auch wenn sie sich an ein kollektives Wir wenden, ne? Also sozusagen, wir sind ja immer Empfehlungen für alle, ja? Und wir sind in der deutschen Gesellschaft eben nicht als ein kollektives Wir unterwegs, weil wir sind eben sozial verschieden. Wer geht zu den Tafeln? Wer muss von den Tafeln Gebrauch machen? Ne? Wer ist darauf angewiesen? Und wer kann sich letztlich auch, wie Sie sagen, eben bestimmte Nahrungsmittel, Lebensmittel leisten? Und das führt eben auch zu der Problematik, dass wir eigentlich notwendigerweise auch zielgruppenspezifische Empfehlungen und Strategien bräuchten, die eben viel stärker als bisher die Möglichkeiten, die Ressourcen und die Kapazitäten, die unterschiedlichste soziale Gruppen in der Gesellschaft haben, eben mit berücksichtigen, ja? Und eben wegzugehen auch von den pauschalen Empfehlungen und Sollensetzungen, die dann auch immer problematischerweise ja mit einer moralischen Kommunikation verbunden sind. Ne? Also wenn man das nicht macht, wird natürlich nie kommuniziert, dann gibt es die und die Konsequenzen. Aber schon die Art und Weise der Kommunikation, ne, lässt ja dann darauf schließen, wenn ich nicht in der Lage bin, oh, dann weiche ich sozusagen ab und dann mache ich irgendwas nicht richtig, ja.
Wenn wir jetzt dann so ein bisschen konkreter werden, sage ich mal, weil wir haben ja in unserem Foodcast Ernährung Plus schon ganz oft über auch die Zukunft der Ernährung gesprochen. Da ging es dann zum Beispiel ums Thema In-vitro-Fleisch, 3D-gedruckte Lebensmittel oder auch Algen. Wie sehen denn unsere Grundnahrungsmittel der Zukunft aus? Haben Sie da eine Idee?
Die Kommunikation von und auch das Bewerben von In-vitro oder Algen oder alternativen Proteinquellen muss ich meiner Meinung nach immer die Frage auch stellen, welches Problem oder für welches Problem stellen diese Produkte eigentlich eine Lösung dar, ne? Und wozu braucht es diesen Ersatz? Sie werden ja auch häufig eben als Ersatzprodukte für etwas kommuniziert und sie setzen sich eben auch im Alltag bislang, so wie wir ja sehen, schwer durch. Also wir hatten gestern erst wieder im Seminar so einen Vortrag zu den Algen, zu den Mikroalgen und da sehen wir eben, das ist 1%, ne? 10% die wir in Deutschland davon letztlich auf dem Markt haben und im Angebot haben, sind natürlich eine beliebte Szene auch für Startups und für Entwicklungen. Aber so sie ganz offensichtlich finden sie wenig Akzeptanz und sie finden meiner Meinung nach auch noch wenig Akzeptanz, weil sie weil es eben dieses Original nach wie vor gibt und weil es nicht klar ist, wofür sollen sie eine Lösung darstellen. Ne? Sind das ist es jetzt sozusagen etwas Neues auszuprobieren, eine Alternative zu schaffen oder ist es eben ein Ersatz, was auch für viele dagegen spricht, ist eben, dass es doch auch eher künstliche, ne, wenn wir jetzt auch nochmal künstliche Produkte sind, wenn wir an In-vitro-Fleisch denken, wo immer noch auch in Deutschland stark so eine Vorstellung von Natürlichkeit bei der Lebensmittelproduktion vorherrscht, wo man sich auch immer fragen kann, inwieweit sind die Lebensmittel, die es gibt, natürlich, aber es ist sozusagen die Vorstellung, das sei eben nicht natürlich und das sei künstlich. Insofern ist die Frage, wie lange braucht es eigentlich, bis sich solche Alternativen als doch wirklich extreme Alternativen, die immer noch mit Vorbehalten assoziiert werden oder die auch mit Esstabus letztlich belegt sind. Ne? Also die Frage der Algen, isst man das und womit wird das suggeriert und wofür steht das? Aber auch in vitro, ne? Oder 3D. Also das sind so Fragen, die mit denen man sich diesbezüglich auseinandersetzen muss und die sich sicherlich nicht von heute auf morgen so schnell klären und lösen werden.
Also Sie haben da ja gerade einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Also für welches Problem stellen die Produkte denn überhaupt eine Lösung dar? Und es geht ja eigentlich immer um das große Thema Nachhaltigkeit und um den Verbraucherinnen und Verbrauchern etwas Nachhaltiges anzubieten. Aber ist das überhaupt der richtige Weg? Weil die Verbraucherinnen und Verbraucher haben es ja in dem Sinne nicht nachgefragt. Und eigentlich wissen wir ja, der Markt wird von der Nachfrage bestimmt. Oder müssen wir nicht andere Wege finden, um nachhaltiger unseren Essalltag zu gestalten?
Es gibt durchaus auch einen großen Anteil der Menschen, der Bevölkerung, auch in Deutschland, die Notwendigkeit von Veränderungen erkennen. Ne? Also auch das wissen wir, dass es durchaus soweit auch im Bewusstsein schon vorgedrungen ist, dass die Art und Weise, wie wir den Wohlstand bislang gesichert haben und aufrechterhalten haben und auch Fortschritt in dem Sinne, es muss immer mehr noch desgleichen oder es muss sozusagen immer noch eine Aufwärtsbewegung geben, dass das durchaus für viele ganz klar erkannt ist, dass es hier Veränderungen braucht, ne? Dass es so im Grunde nicht weitergehen kann. Aber wichtig, wie gesagt, und das hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, ist es dann zu erkennen, also bei wem sind Veränderungen akzeptiert, in welche Lebenswelten und unterschiedlichen Alltagen passt welche Veränderung und welche Veränderungen muten wir welchen sozialen Gruppen auch zu und inwieweit berücksichtigen wir da auch unterschiedliche Ressourcen und Kapazitäten? Ne? Also das, was ich vorhin sagte, Stichwort soziale Ungleichheit. Und wenn ich mir das jetzt hier nochmal vor Augen führe, an der Hochschule, so würde ich sagen, ich als Professorin habe andere Möglichkeiten als die Putzfrau, die jetzt jeden Abend hier durchkommt, durchs Büro und eben die Hochschule sauber macht. Also insofern besteht die Herausforderung eben darin, auch diese Unterschiedlichkeit wahrzunehmen und auch zu sehen, es gibt eine Bereitschaft, aber vielleicht eine Bereitschaft mit unterschiedlicher Intensität, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Und in dem Sinne, wenn wir dann weggehen vom Individuum und nochmal auf die Ermöglichungsstrukturen und auf die Umwelten zu sprechen kommen, dann ist es eben genau an dieser Stelle eben auch wichtig, dass eine nachhaltige Ernährung oder Aspekte, Möglichkeiten einer nachhaltigen Ernährung eben gesellschaftlich auch geschaffen werden, also Strukturen derart geschaffen werden, die es eben allen erleichtern, sich eben auch nachhaltiger zu ernähren. Ne? Also wenn wir da auch an Gemeinschaftsverpflegung denken, Mensa im Betrieb, aber auch der Hochschule oder der Kita, dass es eben nicht davon abhängig ist, kann ich mir das jetzt in dem Maße leisten oder kann ich es mir nicht leisten? Ne? Also das ist, denke ich, ganz wichtig. Und das ist aber natürlich auch eine Frage dann von Ernährungspolitik, von staatlichen Interventionen, die ja durchaus auch umstritten sind. Also inwieweit ist auch Ernährung eine Privatangelegenheit? Inwieweit darf Staat da reinreden, reinredigieren? Ne? Wir sehen ja, denke ich, in Deutschland gerade auch mit dem Regierungswechsel, dass es jetzt da wieder ganz deutlich andere Positionen auch zu gibt, ne? Und bestimmte Wege, die da bislang schon zumindest programmatisch, sage ich jetzt mal, wenn ich an Ernährungsstrategie der Bundesregierung denke, die da beschritten wurden, wo wir eben auch erwarten, befürchten müssen, dass es auch hier wiederum Veränderungen gibt und auch, salopp gesagt, eine Rolle rückwärts. Ja, also insofern ist das, ne, ambivalent und ist es, denke ich, immer auch in so einem Zusammenspiel von individuell differenzierten Möglichkeiten, aber eben auch gesellschaftlichen Angeboten, die Möglichkeiten bieten und eben Erleichterungen einer nachhaltigen Ernährung anbieten.
Jetzt haben Sie auch schon ganz viele Probleme genannt, praktisch, die auch sozusagen bei der Umgestaltung der alltäglichen Ernährung vor uns stehen. Aber haben Sie denn auch einen Lösungsansatz? Also Sie haben schon gesagt, politisch muss da ein bisschen was kommen, aber was können wir alle selbst auch tun?
Also ich denke, im Rahmen unserer Möglichkeiten, wie gesagt, da wäre ich ja ganz hoffnungsvoll und ganz optimistisch, dass es auch ein Potenzial und eine Bereitschaft zu Veränderungen gibt und die, denke ich, dadurch nochmal unterstützt immer und angetriggert werden sollten. Also wie gesagt, dass es wirklich ein entsprechendes Zusammenspiel auch ist von der Nutzung oder dem Aufgreifen des eigenen Veränderungswillens, der eigenen Veränderungspotenziale und der entsprechenden Unterstützung. Ja. Und ich glaube, was darüber hinaus eben auch wichtig ist, aus meiner Sicht, ist auch nochmal das Thema Ernährungskommunikation. Also wie kommunizieren wir auch und wie unterstützen wir auch entsprechende Veränderungen und Veränderungsbereitschaften. Ja. Und ich glaube, da ist auch noch ein großes Potenzial zu sehen und auszumachen. Was ich damit meine, ist also, dass es doch immer noch eine starke Rhetorik gibt, auch ja auf Verzichtssemantiken, Verzichtsbegrifflichkeiten, aber auch das, was ich auch ungünstig und bedauerlich finde, dass die Kommunikation doch immer sehr problembeladen daherkommt. Ja, also Ernährung und Essen werden zum Thema, wenn sie mit Problemen verbunden sind. Und zu nutzen, dass das Potenzial von Essen, was ja etwas sehr Sinnliches ist, ja, was auf Genuss setzt, was Spaß macht, ja, auf Vielfalt betont, Neugier, ja, so all das, anstatt eben Dogmen und Verbote und Verzichtssemantiken zu nutzen, bis dahin, wie ich finde, dass ja bestimmte Themen, bestimmte Lebensmittel dann, bestimmte Debatten eben auch so sehr polarisierend und eben auch zu Kampfbegriffen letztlich werden. Ne? Also Fleisch, Alkohol auch hat ja doch nochmal einen ziemlichen Aufwind genommen, auch mit den neueren Debatten und den neueren Empfehlungen auch, Richtlinien der DGE diesbezüglich. Und das ist alles aus meiner Sicht sehr, sehr kontraproduktiv, ist aber insofern soziologisch zu verstehen, weil es eben auch versucht, die Komplexität, die wir auch in der Ernährung haben, eben auf einfache Dinge runterzubrechen. Ne? Also zu sagen, das ist richtig, das ist gut, aber dieses und jenes ist eben falsch und es ist schlecht. Kommunikation macht ganz viel. Die Kommunikation muss anders geführt werden, meiner Meinung nach. Wir brauchen die Ermöglichungsstrukturen, auch die fairen Ernährungsumgebungen, wenn wir das jetzt so nochmal aufrufen. Wir brauchen eine differenzierte Ansprache. Wir brauchen aber vielleicht auch mehr Gelassenheit. Und vielleicht müssen wir auch Vielfalt stärker aushalten, ja, und das sozusagen nicht nur in dichotomen Mustern sehen. Also Essen ist mehr als gut oder nur böse, ne? Also sozusagen, es lässt sich so eben nicht kategorisieren. Ja.
Also ich finde Ihren Ansatz sehr schön und erfolgsversprechend zu sagen, man muss das alles viel positiver kommunizieren und musste gerade spontan an unseren letzten Podcast zum Thema Orthorexie denken. Unser Experte hat uns nämlich erzählt, dass in den französischen Ernährungsempfehlungen das Wort Genuss ungefähr 30 Mal vorkommt und in den deutschen genau einmal. Also das geht ja genau in die Richtung, die Sie auch gesagt haben. Und wer ja sehr gut kommuniziert, meistens sind ja auch Influencer, YouTube, TikTok, Instagram und wo sie sich alle so rumtummeln. Und sie haben ja eigentlich auch einen relativ großen Einfluss, gerade so auf die Jugend, zumindest in anderen Bereichen. Wie schätzen Sie die Rolle von Influencern oder auch Foodtrends ein für den Essalltag der Zukunft?
Ja, ein Stück weit ambivalent, ja, muss ich sagen, sowohl als auch. Ich fange mal mit dem Positiven an. Ich denke, die haben schon das Potenzial, über die Kanäle, über die Reichweite, über die eben gerade von mir benannt auch zielgruppenspezifische Ansprache, ja, durch Vorbildfunktion, da durchaus eben im positiven Sinn auch wirken zu können. Ja. Was kritisiert, was bedauert wird, ist ja auch teilweise, dass es zu Empfehlungen auch kommt, die dann eben teilweise nicht den wissenschaftlichen Grundlagen, will ich mal so bezeichnen, entsprechen. Also sozusagen, es kann im positiven Sinn einen Einfluss ausüben, aber natürlich auch im entgegengesetzter Richtung, ne? So, ja. Und wie kontrolliert man das oder wie kann man darauf einen Einfluss nehmen? Wie kann man da auch bestimmte Standards, das diskutiert man in der Ökotrophologie, in der Ernährungswissenschaft, ne? Also wie kann man da so etwas womöglich auch einführen? Das sozusagen ist so dabei, denke ich, die Frage, wie man da kritisch drauf schauen muss, aber ein Potenzial, diese Zielgruppen zu erreichen, würde ich in jedem Fall sehen, in dem Sinne, dass eben positive Aspekte oder eben auch Empfehlungen einer nachhaltigen, gesundheitsförderlichen Ernährung damit eben auch unterstützt werden können. Ja. Und wenn man dann nochmal ja auf Influencer, Diäten etc. schaut, Frage, die sich dabei natürlich immer stellt mit solchen entsprechenden Trends, ist auch, inwieweit ist das auch sowas quasi Religiöses, ne? So Leitfiguren, die dann da auftauchen. Es werden eben konkrete und auch einfache Regeln zu meistern kommuniziert und vorgegeben, sodass man natürlich auch fragen kann, inwieweit ist dann Essen, Ernährung, wie sie dann von bestimmten Personen eben vorgetragen werden, inwieweit wird es dann eben auch zu so einer Ersatzreligion, ne? Um sich dann genauso und nur so, wie der entsprechende Trend und wie die Empfehlung dann ist, sich zu bewegen und zu verhalten.
In Berlin hat man sehr viele Möglichkeiten. Wenn man ins Restaurant geht, bekommt man auch immer sehr viele Anregungen. Ich habe zwei kleine Kinder, die bestimmen bei uns immer auch sehr oft, was bei uns gegessen wird. Wie ist das in Zukunft? Wer bestimmt, was auf dem Teller landet? Die Kinder, die Gemeinschaftsverpflegung, die Restaurants, die Politik?
Sicherlich ein Mix aus allem, ne? Kinder finde ich nochmal ein interessantes Stichwort, weil ich glaube, Kinder haben auch viel Macht, ja, sozusagen auch Veränderungen womöglich anzustoßen, ja. Also das sagte ich ja vorhin auch, so Gelegenheitsfan oder biografische Ereignisse, Kinder, die sind da, ne, die womöglich dann auch neue Dinge aus der Kita mitbringen, die dann mal vielleicht probiert werden, weil das Kindeswohl ja auch über allem steht. Und man ja dann eben auch entsprechend kocht in den Familien. Sicherlich die Kinder einen hohen Einfluss haben. Ja, die Politik, ich glaube, das ist auch so von bis und haben wir ja jetzt letztlich auch in den letzten Legislaturperioden erlebt, dass es da ganz unterschiedliche Möglichkeiten oder auch Vorstellungen gibt, inwieweit Politik eben auch da eingreift. Aber wir haben natürlich auch gesehen, an den gescheiterten Versuchen der Ernährungspolitik der letzten Legislaturperiode, dass viele Ideen und Vorstöße auch nicht mehrheitsfähig sind oder waren. Also insofern kann man sagen, ist der Individualkonsument und Verbraucher und der Esser oder die Esserin schon natürlich immer noch ein starker Part zu entscheiden. Und letztlich ist Essen nach wie vor eine individuelle Angelegenheit, ne? Also, weil das, was ich sozusagen ganz im Sinne des Soziologen Georg Simmels dann, was ich mir in den Mund stecke und was ich sozusagen esse, kann ich nicht mehr mit anderen teilen. Das ist dann sozusagen etwas Hochindividuelles, was nur mir dann anheimfällt. Also insofern denke ich, die Macht und die Entscheidungsmacht des Konsumenten da doch nach wie vor einen hohen Stellenwert hat.
Und welche Rolle spielt denn da dann vielleicht auch unsere aller Gesundheit? Also ich sag mal, ich erinnere mich da zum Beispiel auch noch an eine Folge, die hatten wir mal gemacht, auch bei Ernährung Plus, da hatten wir mit einem Zukunftsforscher gesprochen und der hat uns dann zum Beispiel erzählt, dass theoretisch auf der Toilette jegliches Essen ausgewertet werden kann anhand unseres Mikrobioms und wir dann im Prinzip direkt eine Auswertung bekommen unserer Mahlzeiten, wie gesund wir uns tatsächlich ernährt haben oder eben nicht. Und vielleicht setzt das ja dann auch zu einem Umdenken bei uns an. Wie wahrscheinlich halten Sie das, dass das irgendwann in der Zukunft passiert?
Ja, das sehen wir ja schon derzeit auch mit Ansätzen so der personalisierten Ernährung, aber auch des Selbsttrackings, KI-gestützte Systeme und. Ich finde es einerseits natürlich bietet es ein Potenzial auch und auch die ganzen Berechnungen, wie viele Lebensjahre man dadurch gewinnen kann und was weiß ich, ja. So, und das ist sicherlich für einige auch ein Anreiz, sich entsprechend so zu ernähren. Ich finde es ein Stück weit auch gruselig, muss ich ehrlich sagen, ja. Also so dieses selbst sich selbst so entsprechend zu überwachen und sich selbst so zu kontrollieren. Und die Frage finde ich ist immer, was ist dann das Maß aller Dinge, ja? Ist es sozusagen alles ausgerichtet an so einem Gesundheitsimperativ oder auch gar Dogma, sich zu orientieren, oder geht es nicht vielmehr auch um, sag mal ganz im Sinne Aristoteles, um ein gutes Leben, ja, und um Lebensfreude letztlich auch, ja, und die, ja, wo die Weisheit in der Mitte liegt, nicht bei einem Gesundheitsdogmatiker, der dann vielleicht völlig spaßgebremst 10 Jahre länger lebt, ja, aber bestimmt auch nicht bei den extrem übergewichtigen oder alkoholabhängigen, ja, also ne? So in dem Sinne würde ich sagen, Lebensfreude und ein gutes Leben, das würde ich so als Credo mir setzen.
Ja, ich war mal bei einer Veranstaltung, da gab es ein Buffet ganz nach der Planetary Health Diet ausgerichtet. Das war sehr lecker und war auch interessant. Wäre jetzt aber so auf Dauer nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir, Stichwort Vielfalt, die hat mir da so ein bisschen gefehlt. Wie würde denn Ihr Gericht der Zukunft aussehen?
Das ist eine schwierige Frage. Ja, eine sehr schwierige Frage. Also vielleicht ist es nicht nur ein Gericht, sondern ein Menü dann, auf das ich ausweichen würde. Vielleicht zur Vorspeise oder meinetwegen auch zum Hauptgang. Finde ich es auch spannend, neue Dinge auszuprobieren. Haben wir durchaus auch schon mal Insekten probiert und so etwas, ja. Aber ich finde so zum Zwischengang fände ich dann auch ein Gericht sozusagen spannend, was vielleicht an Kindheitserinnerungen anschließt oder auch das, was wir häufiger zu Hause kochen, wo wir uns dann auch als Familie so, ne, was so die Klassiker sind, was die Renner sind, geeinigt haben. Also ich finde, beides wäre mir in jedem Fall wichtig und ich finde, das spielt auch nochmal darauf an, dass Essen auch immer Geschichte und Identität ist und Vertrautes eben auch ist, was an Erfahrungen, an positive Erinnerungen anschließt. Und das braucht es in jedem Fall unbedingt dazu.
Alles klar, spannend. Vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke, Frau Professor Rückert-John. Und ja, Manon, was hast du denn aus unserer heutigen Jubiläumsfolge mitgenommen? 50 Folgen, das war jetzt wirklich die 50. Was nimmst du heute mit?
Ich habe interessante Begrifflichkeiten mitgenommen, zum Beispiel das Gelegenheitsfenster. Wenn ich das so verknüpfe mit dem, was Frau Professor Rückert-John gesagt hat, mit der positiven Kommunikation zum Thema Ernährung, die man viel stärker herausstellen müsste, dann ist das ja so ein Ansatzpunkt. Also einmal dieses Zielgruppengerichtete, dass man die Menschen in bestimmten Lebensphasen abholt und dann eben, dass man wesentlich positiver formuliert, Genuss und Vielfalt mehr mehr in den Vordergrund stellt und weniger die Verbote, also das, was man alles nicht essen sollte. Sie haben so wunderschön dargestellt, wie komplex dieses ganze Thema eigentlich ist, was da alles reinspielt und dass es nicht den Essalltag der Zukunft geben wird, sondern weil wir ja alle individuell sind, auch weiterhin die ganzen Unterschiede auch in den Kulturen. Also ein sehr spannendes Feld. Vielen Dank für die Einblicke.
Gerne, danke.
So, ja, wunderbar. Und damit kommen wir dann auch zum Ende dieser Folge. Und Manon, wir werden uns jetzt, glaube ich, mal um den Essalltag der Gegenwart kümmern und uns um unser Abendessen kümmern. Das wäre jetzt so mein Vorschlag für heute.
Genau.
Und in diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste Folge im Juli dann. Ende Juli, da gibt's die nächste Folge von Ernährung Plus. Und da haben wir dann ein neues Thema. Und bis dahin genießen wir jetzt erstmal weiterhin den Sommer, oder Manon?
Das machen wir. Das Thema im Juli wird übrigens was ganz anderes sein, nämlich Beauty, Schönheit von innen. Also welche Mikronährstoffe sind wichtig, zum Beispiel für die Haut, für Haare, für Nägel. Also unbedingt reinhören. Ne? Im Sommer muss man ja auch so ein bisschen auf sein Äußeres wieder achten.
Alles klar, das machen wir, damit wir dann nochmal ready sind für den Strand,
genau,
und alles, was dazugehört. In diesem Sinne, bis dahin.
Bis dahin.
Gute Zeit und bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.